Im Gottesdienst in Vancouver, in der Willingdon Church, so heißt sie. Und ich hatte meinen Freund gefragt, ob wir da hinfahren könnten, denn dort sind zwei andere Freunde von mir, mit denen ich zum Teil zusammen studiert habe. Und wir waren auf dem Weg und machten uns auf den Weg dahin und dann suchten wir einen Parkplatz und sahen plötzlich die Straßen. Und auf den Straßen waren Dutzende, nicht übertrieben, hunderte Leute, sie strömten zu einem Platz, in einer Richtung. Sie kamen an einer Kreuzung von allen möglichen Richtungen und sie wollten alle zum Gottesdienst. Und das war für mich beeindruckend, dass plötzlich an einem Sonntagmorgen an einer Kreuzung vor der Kirche, noch etwa 100 Meter entfernt, die Leute schon irgendwo geparkt haben und plötzlich strömten sie von allen Richtungen in einer Richtung und zwar zu einem Gebäude. Wir wollten dort parken und da hieß es, nein, ihr seid zu jung. Könnt ihr euch irgendwo an der Straße einen Parkplatz suchen, denn unser Kirchenparkplatz ist für Senioren besetzt. Wir haben das in Anspruch genommen, haben uns einen Parkplatz gesucht und so sind wir einfach zur Kirche reingegangen und ich war erstaunt. Ich war erstaunt und von der Menge der Menschen, denn es waren einige Tausende, ja, und dann schaute ich so und dann sah ich drei Gottesdienste. Wow. Und dann fing der Gottesdienst an. Und auf der Bühne standen über 100 Leute in einem Chor und davor war eine Band und sie fingen an zu singen. Und ich war überwältigt. Ich war überwältigt von dem Gesang, aber ich war überwältigt von dem, was ich gesehen habe. Und ich schaute mich um, ich drehte mich ganz bewusst um und schaute in die Menge und ich war überwältigt und dachte für einen Augenblick, ich bin im Himmel. Es hat mich so ergriffen zu sehen, so viele Menschen dort sitzen und vor allem so viele Gesichter und unterschiedliche Gesichter und man könnte sagen Dutzende von Dutzende Nationen saßen da im Gottesdienst. Vom Aussehen konnte ich sagen, das ist ein Inder, das ist ein Afrikaner, das ist jemand, der aus China kommt oder zumindest aus den Philippinen oder irgendwo dahin. Und wir erlebten einen wunderschönen Gottesdienst. Anschließend, mein Freund, der gepredigt hat, hat mich schon in der Reihe gesehen. Vor den vielen Leuten und sagt, da sitzt der Andreas. Und er kam auf mich zu und ich fragte ihm nicht, wie es ihm geht, sondern ich fragte ihn, wie viele Nationen haben heute hier Gottesdienst gefeiert? Und er sagte, 79 Nationen sind im regulären Gottesdienst präsent. Der Gottesdienst wird in Dutzend von Sprachen übersetzt. Und wir konnten es sehen. Es waren alle Hautfarben da. Es waren Gesichter da aus allen Kontinenten. Und das hat mich ergriffen. Ergriffen zu sehen, dass Menschen den einen und einzigen wahren Gott anbeten dürfen. Und sie dürfen das gemeinsam. Und sie tun es gemeinsam. Und sie sind wirklich gemeinsam, denn vorne auf der Bühne standen allen möglichen Hautfarben und Nationen vertreten. Und im Chor saßen oder standen alle möglichen verschiedene Nationen vertreten, weil sie an einen Gott glauben, der Jesus Christus heißt. Und der kam, alle Grenzen niederzureißen. Und er hat uns alle einzigartig geschaffen. Und es gibt keinen besseren, weil man Europäer ist oder weil man aus Südamerika kommt oder aus Asien oder sonstiges. In Christus sind wir alle gleich. Und ich freue mich auf diesen Augenblick, eines Tages im Himmel zu sein. Wenn ich alle Nationen sehen werde und dort Lobpreis machen darf, mitsingen darf. Aber nun leben wir noch auf Erden. Und es menschelt manchmal. Und so menschelte es auch in der Apostelgeschichte. In dem Text, den wir uns heute etwas näher anschauen wollen. Aus Apostelgeschichte Kapitel 15, die ersten 21 Verse. Und wie es so will, habe ich meinen Stick vergessen. Der Julian war noch zu Hause, hat mir den Stick mitgebracht. Und wie es so ist, scheint die PowerPoint nicht gespeichert zu sein. Aber wir wollen uns den Text lesen. Den Text und erstmal vielleicht die ersten 5 Verse. Apostelgeschichte, Kapitel 15, die ersten 5 Verse. Da heißt es, währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen, die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Moses nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochien nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über die Frage sprechen sollten. Unterwegs machten sie in Phönizien und Samaria Halt. Und die dort lebenden Gläubigen zu besuchen. Sie erzählten ihnen zu großer Freude aller, dass sich nun auch die Nichtjuden bekehrten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden Apostel und Barnabas von der ganzen Gemeinde sowie von den Aposteln und Ältesten willkommen geheißen. Sie berichten, was Gott in der Zwischenzeit durch sie bewirkt hatte. Doch dann erhoben sich einige aus der Gruppe der Pharisäer, die zum Glauben gekommen waren, und erklärten, die Nichtjuden müssten beschnitten werden und sich an das mosaische Gesetz halten. Soweit mal der Text. Nun müssen nichtjüdische Christen sich beschneiden lassen? Das war die Frage, die aufkam. Das Evangelium wurde dort ebenso den Juden wie Nichtjuden gepredigt. Sie lebten in der Gemeinde zusammen und plötzlich kamen einige aus einer anderen Ortschaft und stellten dieses Zusammenleben der Juden und Nichtjuden in Frage, beziehungsweise eine theologische Frage. Kann es denn sein, dass Nichtjuden genauso Gott anbeten dürfen? Genauso dazugehören und genauso gerettet werden wie die Juden. Und diese Vorstellung des jüdischen Volkes als die, die das Auserwählte waren, diesen Begriff, diesen Gedanke wurden sie nicht los. Und so geht es um die Grundfrage, genügt Jesus und sein Wort allein, um gerettet zu sein und zu werden? Oder ist doch nicht etwas anderes noch nötig, damit man sozusagen das Heil erlangen kann. Und hier wird von einigen Juden gefordert, es müssen alle beschnitten werden. Andere sagen, nur durch eine bestimmte Form der Taufe kann ich Christ sein oder werden. Wieder andere sagen, das Alttestament oder der alttestamentliche Sabbat muss gehalten werden. Oder wie manche behaupten, wer nicht in Zungen redet, gehört nicht zur Gemeinde Jesu. Und dann könnte manche Gedanken fortsetzen, die heute vielleicht in manchen Ländern, manchen Gemeinden aktuell oder praktiziert werden oder dazugefügt wurden und somit, du musst das und das erfüllen und dann kannst du gerettet werden oder die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Zwar waren sie damals bereit, die Heiden in die Gemeinde aufzunehmen, doch nur unter der Bedingung, dass sie zuvor Juden wurden und das Gesetz Mose annahmen und befolgten. Wenn sie diese Einstellung durchgesetzt hätten, wäre das Christentum unweigerlich dazu verurteilt gewesen, eine Sekte jüdischer Religion zu sein. Juden, die den christlichen Glauben auf diese Weise einengen wollten, kamen nach Antiochien und versuchten, die Bekehrten davon zu überzeugen, zunächst den jüdischen Glauben anzunehmen, um gerettet zu werden oder das Heil nicht zu verlieren. Und so geschah es, dass eine Gruppe der jüdischen Christen beharrten auf die Erfüllung des Gesetzes, einschließlich der Beschneidung, als Voraussetzung für die Erlösung. Und dagegen waren Paulus und Barnabas. Und natürlich, wie es dann so war und ist, wenn da zwei Meinungen aufeinander kommen und wenn da noch ein bisschen Potenzial ist und ein bisschen Menschlichkeit herrscht, dann kann es schnell zu einem Streitgespräch kommen. Und so war es auch. Es kam zu einem heftigen Streitgespräch untereinander, so dass sie nicht weiterkamen, und weil sich die Gemüter so erhitzt hatten, und im Grunde genommen sahen sie keinen Ausweg mehr. Sie sahen keinen Ausweg und dann beschlossen sie, lasst uns nach Jerusalem gehen. Lasst uns nach Jerusalem gehen, um dort, ja, die Gemeinde, die Christen, die Älteste, die Aposteln fragen, wie es weitergehen soll. Denn dort waren ja welche, die ja noch am Ursprungsort in Jerusalem, am Tempel, in der Nähe Gottes Gegenwart vorhanden waren. Und Paulus und Barnabas machten sich auf nach Jerusalem, aber auf dem Weg dorthin gingen sie durch einige Dörfer und Städten und berichteten einfach von der frohen Botschaft von Jesus Christus, vom Evangelium. Und sie sahen einige Gläubigen und sie sahen und trafen auch andere Menschen, die einfach zum Glauben kamen, weil sie diese Botschaft gehört haben durch Paulus und Barnabas, und sie fanden zum Glauben. Nun kamen sie nach Jerusalem und erzählten den Aposteln oder den Gläubigen dort, was geschehen war. Sie waren bereit, die Tatsachen für sich sprechen zu lassen, und sie schilderten auch, ja, den Gläubigen in Jerusalem das Problem. Nun müsst ihr euch vorstellen, dass in Jerusalem waren Aposteln, waren Älteste, waren auch Pharisäer oder ehemalige Pharisäer, die zum Glauben gekommen sind. Das heißt, auch da war eine bunte Mischung von Tradition, von verschiedenen Hintergründen, ja, die es nicht unbedingt sehr leicht machte. Und ich denke, dieses passiert auch immer wieder in unseren Gemeinden. Dass wir kommen zusammen aus unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Traditionen und bringen so das eine oder andere mit uns. Und es mag sein, dass manche Traditionen oder manche Gebräuche oder Regeln oder Strukturen gut sind, aber sie sind nicht heilsnotwendig. Sie sind nicht entscheidend, um das Evangelium anzunehmen. Und wie es so ist bei uns Menschen, wir neigen manchmal dazu, das eine oder andere höher zu stellen als das andere. Worum es geht, das Wichtigste, das Evangelium, die Gnade Gottes. Und so ist es durch die Kirchengeschichte immer wieder dazu gekommen, dass Dogmen, Regeln, Gesetze von Kirchen beschlossen wurden, die plötzlich über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte einen höheren Stellenwert hatte als das Wort Gottes. Man würde denken, ja, das passiert nur bei allen anderen, aber nicht bei uns. Und ich denke, auch bei uns passiert das. Wenn wir plötzlich Regeln aufstellen oder unsere, wie wir miteinander umgehen wollen, und das zum Gesetz machen. In den 80er Jahren gingen aus Deutschland einige Missionare nach Afrika, und zwar nach Kenia. Und wie das so kam, waren wir in Amerika und haben dort an einer Universität studiert, wo es über 20 Nationalitäten waren, die dort mitstudiert haben. Und so kam es, dass Christen aus Kenia nach Kalifornien kamen, um dort zu studieren. Nun war es so, dass diese kenianische Familie sozusagen krank wurde oder der Mann krank wurde. Und er war erst 2 Wochen in Kalifornien und die Hitze und einiges andere hat dazu geführt, dass er Fieber bekam. Aber es war nicht nur Fieber, sondern er hatte Malaria. Und das Gesundheitssystem in Amerika ist nicht unbedingt das Beste für die, die nicht viel Geld haben, um das mal so auszudrücken. Und somit war dieser Mann ausgeliefert, im Grunde genommen, der Situation. Und er hatte starkes Fieber, über 42, Schweißausbrüche. Er lag da stundenlang. Und die Frau kam rüber zu uns, weil wir auf Nachbarschaft lebten, und fragte: mein Mann stirbt, kannst du helfen? Ich bin rübergelaufen. Und jetzt müsst ihr euch einfach der Situation vorstellen, draußen 45, 48 Grad. Und der Mann liegt drinnen unter Klimaanlage mit 42 Grad im Bett, voll schweißgebadet. Und er sieht mich reinkommen und er sagt: nein, danke, ich kann deine Hilfe nicht annehmen. Und ich stehe und schaue ihn an: wie? Ich möchte dir helfen, ich nehme dich jetzt mit und bring dich ins Krankenhaus. Nein, ich bin nicht versichert für diese Fälle und ich kann nicht mit dir mitfahren. Ich kann nicht mit dir mitfahren. Ich sage: doch, wir fahren jetzt hin. Und er sagt: nein, es geht nicht. Ich war verzweifelt. Ich habe mir den Mann geschnappt und ins Auto geschleppt und bin ins Krankenhaus. Dort ein wenig Geld hinterlegt und sie haben ihn behandelt und sie sagten, wäre er noch 2 Stunden später angekommen, wäre er tot. Diese Frage hat mich nicht losgelassen. Warum hat dieser Mann, der ja Christ ist, der ja Student ist, auch an der gleichen Uni, der Pastor war in Kenia, warum konnte er meine Hilfe nicht annehmen? Als es ihm besser ging und er wieder gesund war, bin ich rüber zu ihm und ich fragte: warum wolltest du meine Hilfe nicht annehmen? Und er sagte: ich habe dich als Ungläubigen gesehen. Und ich sagte: wieso? Ja, du warst in Shorts. Und wenn jemand in Shorts ist, kann der nicht den Heiligen Geist haben. Ich war etwas verwundert, irritiert. Aber ich fragte mich: wo aus der Bibel liest du das? Und er sagte mir in Tränen: es gab Missionare aus Deutschland, die zu uns kamen, die uns in den Stämmen das Evangelium gebracht haben. Es gab keine Christen in den Stämmen. Ich bin der Erste und mit der erste Christ. Und sie haben uns das Evangelium gelehrt, aber sie haben uns 3 Dinge gelehrt, die wichtiger waren und einen höheren Wert hatten wie das Evangelium. Es war in Ordnung, 2 oder 3 Frauen zu haben, aber du durftest nicht trinken, du durftest nicht rauchen und ein Mann durfte nicht kurze Hose tragen. Ihr werdet lachen, aber dieses fand statt, weil diese Missionare aus einer etwas konservativen Gemeinde kamen und für die gab es gewisse Regeln in der Gemeinde, aus welchem Grund auch immer, aus welcher Überzeugung auch immer, aber sie haben diese Tradition, diese Gebräuche, diese Regeln, diese Gesetze für sie mitgenommen in ein anderes Land, ihnen das Evangelium gepredigt, aber auch diese andere Regeln oder für sie Gebräuche, die notwendig waren, damit jemand zum Glauben kommt. Erst sie einhalten und dann das Evangelium. Und wir befinden uns hier in einem Text, der ähnlich die Beschneidung, das Einhalten vom mosaischen Gesetz verlangt hat, bevor die Nicht-Juden, die Heiden, das Evangelium empfangen konnten. Und manchmal tun wir, denken was, handeln aus Überzeugung, weil wir es für richtig halten, weil wir es für uns als Standard halten und vielleicht sogar als Gemeinde etwas beschließen und sagen, so sollte es sein und nehmen was mit oder geben anderen was weiter oder verurteilen sie, weil sie nicht sich an diese Regeln halten. Und diese Missionare kamen aus dem Nachbarort. Man hat den Namen genannt, und ich wusste, wer es war. Es war für mich eine Lehre. Es war ein Erlebnis, was ich nicht so leicht vergessen werde. Was tun wir mit dem Wort Gottes? Lernen wir es so, wie es steht? Oder sind wir bereit, auf halbe Sätze, manchmal vielleicht eine oder zwei Verse, eine Theologie, eine Tradition, ein Gebrauch oder Regeln festzulegen und setzen die über das Wort Gottes und über die Gnade Gottes? Es ist leicht gemacht. Es kann schnell passieren, wenn wir nicht wachsam sind. Und so war es, dass die jüdischen Christen kamen mit einigen Begründungen. Sie waren frommen, praktizierende Juden, denen es schwer fiel, eine Tradition abzulegen, nach der sie sich durch Einhalten von Gottes Gunst verdienen konnten. Sie dachten, Gnade allein mache es den Nichtjuden zu leicht. Sie hatten Angst, in der Ausübung ihrer neuen Glauben, dass die Nichtjüdische überhand nehmen würde, was dann vielleicht in Zeiten der Christenverfolgung den Tod bedeuten würde. Die Anforderung an die nichtjüdischen Christen war eine Möglichkeit, in der neuen Bewegung die Kontrolle und die Autorität zu behalten. Wenn ihr das und das und das erst einhaltet und dann zum Glauben kommt, und wenn ich das ja ausübe, dann kann ich schön hinschauen mit einem scharfen Auge und ein Urteil spreche oder auch den anderen sagen, Moment mal, erst erfülle du das und das und dann kannst du Gott anbeten oder zum Glauben kommen. Ich komme zum zweiten Punkt. Petrus erklärt die Frage und den Verlauf der Verhandlungen. Und zwar Kapitel 15, die Verse 6 bis 12. Daraufhin setzten sich die Aposteln und Gemeindeältesten zusammen, um über die Frage zu entscheiden. Nach langen Beratungen erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung. Brüder, ihr alle wisst, dass Gott mich vor einigen Zeit erwählt hat, auch den anderen Völkern die gute Botschaft zu verkündigen, damit sie gläubig werden. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen, dass er auch sie annimmt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist schenkte. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigte auch ihre Herzen durch den Glauben. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem ihr ihnen eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus. Danach verstummelten alle. Sie hörten aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus von den Zeichen und Wunder berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden gewirkt hatte. Petrus Antwort auf die Argumente der Pharisäer und strengen Juden und erinnerte sie, dass er auch vor 10 Jahren in etwa gerungen hat um die Aufnahme von Cornelius in der Gemeinde. Und er wies darauf hin, dass auch Cornelius den Heiligen Geist empfangen hatte und die Christen, die nicht jüdische Christen oder die Heiden, das Evangelium angenommen hatten. Und auch sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Das konnte keiner leugnen. Es gäbe für den Menschen nur einen einzigen Weg, sich Gott in demütigem Glauben zu ergeben und das freiwillige Geschenk der Gnade Gottes anzunehmen. Paulus schrieb zu den Galatern und bekennt auch hier, dass das Gesetz eine Richtschnur war, um den Israeliten ihre Sünden aufzuzeigen, damit sie Buße tun und zu Gott und der rechten Lebensweise zurückkehren konnten. Es war und ist noch immer unmöglich, das Gesetz vollkommen zu erfüllen. Kann der Mensch das Wohlwollen Gottes jemals durch Verdienst erlangen? Nein, es bleibt ein Geschenk Gottes. Es bleibt Gnade, die Gnade Gottes, die uns errettet. Wir sehen hier, wie Petrus schließlich mit einem Bekenntnis zu der völlig ausreichenden Gnade Gottes in Jesus Christus steht und spricht. Wir Menschen haben so lange keinen Frieden, wie wir nicht erkennen, dass wir Gott niemals zu unseren Schuldner machen, sondern nur hinnehmen können, dass Gott in seiner Gnade uns schenkt. Es ist und bleibt ein Geschenk Gottes, die Erlösung des Menschen. Wir können es uns nicht verdienen. Und wir sehen hier in diesem Text einige Schritte, die auch hilfreich sein können für uns. Wie Christen oder die erste Gemeinde in Antiochien, in Jerusalem, ihr Problem lösten. Erstens, die Gemeinde in Antiochien schickte eine Delegation, die der Suche nach einer Lösung helfen sollte. Diese Delegierten trafen sich mit den Leitern der Jerusalemer Gemeinde, um ihnen Bericht zu erstatten und vereinbarten einen Termin für weitere Erörterung. Paulus und Barnabas trugen ihre Berichte vor und gaben Argumente, warum sie dagegen waren. Jakobus fasste die Berichte zusammen und formulierte auf dieser Grundlage die Entscheidung. Alle erklärten sich bereit, nach dieser Entscheidung zu handeln. Und das Konzil schickte die Delegierten mit einem Brief zurück, um die Entscheidung weiterzugeben. Ich denke, dies ist eine weise Art und Weise für die Lösung von Konflikten innerhalb der Gemeinde weltweit oder auch vor Ort zu ringen. Probleme müssen angegangen werden und alle Argumente müssen ausreichend Gehör finden. Diese Diskussion sollte in Anwesenheit der Leitern geführt werden und nicht in Abwesenheit. Die aufgrund ihrer geistlichen Reife und Verantwortung sowie Vertrauenswürdigkeit gewählt worden sind, weise Entscheidungen zu treffen. Jeder muss sich dann an die getroffene Entscheidung halten, um den Frieden in der Gemeinde zu bewahren und zu fördern, damit Gemeinschaft in Liebe möglich sei, so dass die Welt erkennen möge, dass wir Nachfolger Jesu Christi sind. Und ich komme zum dritten Abschnitt, die Verse 13 bis 21. Als sie geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte: Brüder, hört mich an. Petrus hat euch erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen ein Volk zu erwählen, das seinen Namen trägt. Diese Bekehrung der Nichtjuden stimmt mit der Voraussagen des Propheten überein. So steht geschrieben: Danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen, damit die Übriggebliebenen den Herrn suchen, die Nichtjuden eingeschlossen, alle, die ich zu mir gerufen habe. So spricht der Herr, der dies alles schon vor langer Zeit bekannt gemacht hat. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehrten, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu vermeiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgeblutete Tiere zu essen. Denn seit vielen Generationen wurde diese Vorschriften aus dem Gesetz des Moses, Sabbat für Sabbat, überall in den jüdischen Synagogen gepredigt. Dieser Jakobus war der Bruder oder der Halbbruder von Jesus. Er wurde Leiter in der Gemeinde in Jerusalem. Er war der, der den Brief, den Jakobusbrief, geschrieben hat. Jesus sei ihm persönlich als der Auferstandene begegnet. Er war ein Leiter in Jerusalem und ein Mann des Gebets. Und nachdem Paulus, Barnabas und Petrus ihre sozusagen Argumente vorgetragen hatten, stand nun Jakobus auf und tritt für die volle Freiheit des Evangeliums ein. Er beruft sich auf eine alttestamentliche Verheißung und stellt alles unter der Autorität der Schrift und sagt nicht aus irgendwelchen Gebräuchen, sondern das, was in der Bibel steht. Und die Verse 16 und 18 zitiert er: Danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen, damit die Übriggebliebenen den Herrn suchen, die Nichtjuden eingeschlossen, alle, die ich zu mir gerufen habe. So spricht der Herr. Er zitiert das Wort Gottes. Und dann äußert er drei Bitten. Drei Bitten, die den Juden am Herzen lag. Und ich denke, das war eine sehr weise Vorgehensweise. Diese drei Bitten waren an die Christen, aber sie waren kein Gesetz. Sie haben sie gebeten: Könnt ihr darauf achten, dass nicht das Fleisch, was Götzen geopfert wurde, gegessen wird? Dass nicht Unzucht in euren Reihen toleriert wird? Und dass das Fleisch, was ihr isst, ja, richtig zubereitet wurde? Nun könne man fragen: Sind wir mit unser Leben ein Zeugnis? Das den anderen von der Liebe Gottes
Predigt. Ist unser Zeugnis würdig, den Namen Jesu oder Christsein zu tragen? Gott hat uns aus den Völkern, aus den vielen Völkern ein Volk gemacht, die Gemeinde, für seinen Namen herausgerufen. Und hier im Text sehen wir ein ausdrückliches Schweigen. Wir sehen hier eine Stille, die sich verbreitete. Und ich bin der Meinung, die Zuhörer hatten verstanden. Und sie waren getroffen, sie waren bewegt, sie waren erschüttert und sagten und dachten wahrscheinlich, wie konnte es sein, dass wir den Nichtjuden so viele Steine im Weg gelegt haben? Auch wenn manche Dinge gut waren, aber ihnen das Heil abzusprechen oder das Wirken des Heiligen Geistes oder dass die Gnade Gottes ihnen zusteht. Und wir sehen, die Menge wurde nachdenklich. Nach dem anfänglichen Streit, Diskussionen, erhitzte Gemüter hat sich eine heilsame Stille über alle ausgebreitet. Von nun an galt in der Gemeinde und auch im Zusammenleben außerhalb der Gemeinde, dass Juden und Heiden eins waren. Dies wird immer wieder in den Briefen wiederholt. In den Briefen lesen wir immer wieder, weder Jude noch Heide, Mann noch Frau, in Christus sind wir alle gleich, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Gott hat alle Völker berufen, ihm nachzufolgen. Weder Sprache, Kultur, Hautfarbe spielen hier eine Rolle. Gott liebt an jeden und möchte, dass an jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und gerettet wird. Und ich fragte mich selber, wer bist du? Wer bist du oder wer bin ich, der den Menschen verbietet oder ihm im Weg steht, dass die Menschen Jesus Christus finden als ihren Herrn und Heiland? Also, lasst uns gemäß unserer Berufung leben. Und Jesus hat es den Jüngern aufgetragen in Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Und sagte zu ihnen, bevor er in den Himmel fuhr: Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum gehe zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Lasst uns das, wozu Jesus uns berufen hat, ernst nehmen und danach handeln, damit noch viele gerettet werden und viele in die Ewigkeit mit uns feiern werden. Amen.